Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 85 auf einen Apfeltalk mit Michael Reimann. Hi Christian, grüß dich.
Hallo Markus.
Heute sind wir mal nicht alleine. Letztes Mal waren wir, glaube ich, alleine, ne, bei der letzten Folge. Diesmal haben wir wieder einen Gast. Wer ist denn heute da?
Genau, wir haben einen Gast, der aus einem Stadtstaat kommt. Da haben wir in Deutschland ja zwei Stück, aber man entscheidet noch zwischen Grünkohl oder Lapskaus, wobei ich ja gebürtiger Oldenburger bin, wie vielleicht einige von euch wissen. Von daher ist es gleich um die Ecke. Der Gruß geht nach Bremen und vom Apfeltalk begrüßen wir ganz herzlich Michael Reimann. Hallo!
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin froh, dass ihr Grünkohl gesagt habt, denn da gibt es ja auch zwei Fraktionen, da gibt es ja auch noch die Braunkohl sagen, das tun wir hier aber nicht. Und ja, Oldenburg ist ja die schönere Vorstadt von Bremen, sage ich immer, also sehr schöne Stadt, habe ich lange gearbeitet übrigens. Von daher, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du dabei bist.
Das mit dem Vorplatz oder im Parkplatz, das sagt man zwischen Hannover und Braunschweig auch. Wir kennen diese Rivalitäten auch hier.
Wobei ich das nicht als, also nee, bitte nicht falsch verstehen, das war im Gegenteil, das war eigentlich, sollte ein Lob sein, weil ich liebe Oldenburg, es ist wirklich eine wunderschöne Stadt, gerade die Innenstadt. Ich habe lange in der Weser-Ems-Halle gearbeitet. Also es ist einfach toll da. So war das gemeint.
Das stimmt, beide schöne Städte, genau wie Braunschweig, oder Christian?
Ja, nett, sagen wir es mal so, ausbaufähig. Aber darüber soll es jetzt gar nicht gehen, weil wir wollen nicht stundenlang über andere Themen reden, sondern wir wollen natürlich gleich zur Sache kommen. Unsere Zeit ist natürlich ein knappes Gut und wir starten auch mit Michael, mit unserem berühmten Schnellcheck. Markus.
Genau, ich glaube, die erste Frage, die liegt bei Michael auf der Hand, die Antwort dafür auf jeden Fall, Android oder iOS?
iOS.
Die nächste eigentlich auch sehr selbstverständlich, Windows oder macOS?
macOS.
Hawaii oder Thunfisch?
Oh, jetzt habt ihr mich erwischt. Thunfisch.
Puh. Kaffee oder Club Mate?
Auf jeden Fall Kaffee.
Design oder Code?
Eher Design.
Reichweite oder Interaktion?
Darf man auch beides sagen, aber ja. Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich doch eher Interaktion sagen.
Okay. Blue Sky oder Threads?
Auf jeden Fall Blue Sky.
Auto oder ÖPNV?
Mehr ÖPNV tatsächlich.
Spiegelreflexkamera oder das Smartphone?
Leider immer häufiger das Smartphone.
Anzug oder Hoodie?
Hoodie.
Mail oder Messenger?
Messenger tatsächlich inzwischen.
Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
das schließt sich aus, ne? Ja, also dann bin ich doch eher für die kreative Intuition, auch wenn es manchmal in die andere Richtung driftet.
Bist du eher die Eule oder die Lerche?
Chronobiologisch
gesehen. Also eher der Langschläfer oder?
Ich bin eher der Früh, also dann bin ich die Lerche, wenn das die Frühaufsteherin ist.
Genau. Das Tablet oder ein Laptop bevorzugt?
Laptop.
Und letzte Frage, Radio oder Podcast?
Das macht ihr mir jetzt ja sehr schwer, weil ihr ja beides seid, aber als alter Radiomann muss ich natürlich sagen Radio.
Okay. Dann starten wir mal. Michael, wie sieht denn so die digitale Morgenroutine bei dir in der Regel aus? Also Mails checken, Social Media Content, was sind so die ersten digitalen Kniffs und Griffe deiner Routine, wenn du morgens wach wirst?
Also tatsächlich ist es nicht die Mail, das hatten wir ja gerade geklärt, wobei ich natürlich, wenn du, wie wir ja noch drauf kommen, wenn du Unternehmer bist, wie man ja so modern sagt, dann musst du Mails checken. Aber meine erste, also was ich morgens als erstes mache, ich gucke tatsächlich, ob was die Technik macht. Also wir betreiben ja eigene Server und wir betreiben jede Menge Technik. Und da gucke ich, ob das alles läuft. Und dann ist der nächste Blick eigentlich mehr zurück auf den Vortag. Wie ist es gelaufen? Wie sind unsere Klicks gewesen und so weiter? Und dann gucke ich auf Social Media. Das ist sozusagen das, also wenn du das so willst, das ist das Erste, was ich inhaltlich mache. Mhm. Also meistens Instagram.
Viele haben jetzt ja schon unseren Titel gehört, Apfeltalk, aber wir wissen vielleicht nicht, was das ist. Wie ist der Apfeltalk eigentlich entstanden und vor allen Dingen der Slogan dahinter, aus der Community und für die Community?
Also schmücke ich mich natürlich ungern mit fremden Federn, mache ich also nicht, denn der Apfeltalk, so wie er ist nicht von mir, das habe ich nicht erfunden, sondern das haben zwei Studenten, der Gerd und der Jesper, die haben gedacht, oh, es gibt da ein Forum, das war, glaube ich, war MacTech-Forum oder Mac-Forum oder Mac-User, und man hat sich da sozusagen abgespalten, hat gesagt, wir machen ein eigenes Forum, und hat dann eben in der Zeit, das war Anfang der 2000er Jahre, da hat man noch Foren gegründet. Also die Älteren werden sich erinnern, das sind so, wo du so Threads starten kannst und also selber betrieben, also nichts von großen amerikanischen Firmen. Und das lief wohl sehr, sehr gut. Und weil eben viele oder auch sehr viele Mac-Userinnen und User da sind, ist es eine sehr große Community. Und Jesper und Gerd haben damals immer gesagt, alles, was wir machen, machen wir aus der Community heraus. Also wenn da Ideen kommen oder wenn da Anregungen kommen oder auch natürlich Kritik, das nehmen wir als unsere Basis. Und das ist so geblieben. Also alles, was, es gab dann viele Verwicklungen, und warum ich jetzt das mache, also jetzt ist das meine Firma. Ich war damals auch nur einfacher User sozusagen, bin jetzt Geschäftsführer. Und das ist immer noch mein Credo. Wir haben zwar auch jede Menge andere Sachen, wir machen YouTube, wir machen Instagram, was man so macht, aber die Community, also dieses Forum, das gibt es immer noch. Und das ist eigentlich immer noch die Basis des Tuns, weil man kann natürlich ganz viele schöne YouTube-Videos machen und man kann schön auf Instagram sich austoben, aber letztendlich ist in der Community, sind die Fachleute, die sich auch auskennen bis ins Detail mit den Macs oder mit Apple-Produkten. Und wer wäre ich zu sagen, ja, das weiß ich alles besser? Ne? Auf keinen Fall. Ne?
Hast du, ich meine, das ist jetzt natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, techlastige Community, aber ja. Wir erleben ja so insgesamt in Social Media eher auch so einen Ruck in Richtung Hate Speech und Überpolarisierung und ähnliches. Mhm. Das vermutet man natürlich nicht in der Tech-Community, aber kannst du aus den Jahren auch sagen, was sich verändert hat oder was du festgestellt hast?
Ja, also ich kann das oft, also in der Community kann ich sagen, sind wir natürlich ein Spiegel der Gesellschaft, ne, mit all ihren Strömungen und Meinungen und Ansichten, auch politische Ansichten. Und wir haben, du hast recht, es ist eine, sage ich mal, zu 90% eine technische Community, ganz klar. Ne? Man hilft sich gegenseitig, man und wenn es nur das ist, zu sagen, ich habe das neue iPhone und ich bin verliebt, keine Ahnung. Aber wir haben auch Bereiche, in denen diskutiert wird, abseits der Technik und auch sogar abseits von Apple. Und da geht es auch genauso wie auf Social Media hoch her, im Rahmen, weil wir das moderieren. Also ganz im Gegensatz zu manchen Social Media Seiten, da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber haben wir klare Regeln bei uns im Forum, an die man sich halten muss. Klar, Meinungsfreiheit gilt natürlich auch bei uns, aber eben im Rahmen dieser Regeln, und das wird auch durchgesetzt. Dadurch, aber ich merke, und gerade wir hatten in den letzten Jahren, was haben wir für Themen? Corona, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben alles Mögliche an Themen, die finden natürlich auch bei uns statt, ein bisschen zumindest, nicht als hauptsächliches, aber eben auch in Nebenschauplätzen. Und ja, da prallen Meinungen aufeinander, und das hat man gemerkt, dass diese Corona-Zeit sich auch in dem Mindset der Leute, die bei uns sind, festgesetzt hat. Ich selber bin da nicht immer von frei. Wer bin ich? Ne? Ich habe auch manchmal Momente, wo ich mir auf die Finger hauen muss, um dann nichts zu schreiben. Ne? Aber ja, das merken wir ganz deutlich.
Ich war früher auch immer ganz viel in Foren unterwegs. Ich finde das irgendwie total toll. Im Gegensatz zu Social Media bildet sich da wirklich wie so eine Familie, ne? Kann man das sagen. Und da bilden sich auch Freundschaften, oder? Ja. Wie ist da so deine Erfahrung?
Also du hast wie gesagt, es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Du hast die Alpha-Tiere da, ich sage es jetzt mal so archaisch, die da auch sozusagen die Meinungsführerschaft haben. Du hast aber eben auch Leute, und das finde ich dann wichtig, die eben sagen, ja, ich bin hier nicht derjenige, der alles weiß, sondern ich gebe das bisschen, was ich habe, steuere ich bei zu dem, was wir sowieso haben, und dadurch wird aus dem Kleinen etwas Großes. Und das klingt jetzt sehr theoretisch, also ganz praktisch zum Beispiel, wenn wir haben, das habe ich noch mit meinem leider verstorbenen Geschäftsführerkollegen Jesper dann auch gemacht. Wir sind auf Tour gegangen, wir haben gesagt, die Community ist inzwischen so groß, man kann sich nicht mehr an einem Ort treffen, weil das auch nicht alle schaffen und vielleicht auch nicht alle wollen. Wir fahren jetzt zu den Leuten hin, und das haben wir 2 Jahre lang gemacht, haben festgestellt, was das für tolle Menschen sind, die eben, wenn du sie im echten Leben siehst, mit ihren ganzen Erfahrungen, und manche haben dann ihre ganzen Apple-Geräte mitgebracht, wollten das einfach nur zeigen, weil sie so stolz waren, dass sie das irgendwie haben. Und manche haben einfach gefachsimpelt, manche nehmen dich natürlich auch in Beschlag und labern dich die ganze Zeit voll, was sie an Apple alles scheiße finden. Ja, aber eben, man merkt, wie du schon sagst, es ist irgendwie eine Familie, auch wenn die jetzt vielleicht, ich sag mal so, vielleicht Cousins zweiten oder dritten Grades sind. So. Aber ja, das ist schon schön manchmal.
Du bist der Geschäftsführer, hast ja schon erzählt. Habt ihr noch mehr Mitarbeiter, die zum Beispiel Content erstellen, oder was gibt es bei euch noch so für Leute in der Firma?
Genau, also es ist eine GmbH geworden, das war schon vor meiner Zeit, aus verschiedenen Gründen. Das wurde auch stark kritisiert in der Community. Das war also eigentlich ein Unding, die Kommerzialisierung unserer Community. Letztendlich ist es ein Schutz, weil wenn du sozusagen im Online unterwegs bist, Einnahmen generierst, dann musst du dich einfach schützen. Und das ist, die GmbH bietet da Möglichkeiten. Ja, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter in einer Person. Ich habe noch 2 Admins. Es sind 2 Frauen, die Admins sind bei mir, und die sorgen für den reibungslosen Betrieb inhaltlich, also was ich schon gesagt habe, Forenregeln durchsetzen und so weiter, kennen sich aber auch sehr gut mit der Forensoftware aus. Da habe ich 2 linke Hände, wüsste überhaupt nicht, was ich machen soll. Also Grüße gehen schon mal raus an Silvia und Heike, die managen das an dieser Stelle. Und dann habe ich noch einen Menschen für die IT. Das ist ein freier Mitarbeiter, der wird also auf Honorarbasis bezahlt. Und man glaubt gar nicht, mit was man sich auseinandersetzen muss, wenn man ein Portal, wir haben ja nicht nur das Forum, wir haben ja auch ein WordPress, womit man sich beschäftigen muss und was da täglich schief geht. Wir sind auch im Moment gerade wieder in so einer Phase, wo es ruckelt. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich hier Niklas habe. Der ist absoluter WordPress-Profi. Und wir haben auch einen technischen IT-Dienstleister. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich noch einen ganzen Schwung von Freiwilligen, die als Moderatoren, so nennt sich das da, agieren. Also die das sozusagen in ihrer Freizeit machen. Also so, wenn man das jetzt als Firma bezeichnen würde, sind wir so roundabout 12 Leute.
Was machst du neben deiner Geschäftsführertätigkeit? Ich habe gesehen, ihr habt ja zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal. Du bist ja das Gesicht des YouTube-Kanals. Was machst du sonst inhaltlich für den Apfeltalk?
Genau, man kann sich als Geschäftsführer leider nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen und gar nichts machen, nur das Geld zählen. Das geht leider nicht. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht so interessant. Nein, tatsächlich ja. Ich habe angefangen, YouTube für mich so zu entdecken, weil ich immer... Also Video hat mich immer schon so interessiert und Videoschnitt beibringen und so weiter und eben Learning by Doing. Und ich kümmere mich, also das ist aber tatsächlich sozusagen, ja, das bringt auch ein bisschen Geld in die Firma, insofern alles gut. Ansonsten bin ich, schreibe ich auch Artikel fürs Magazin, also Newspost, das ist halt das harte Newsgeschäft sozusagen. Man guckt, was könnte die Leute interessieren. Und ansonsten versuche ich, die Community von Schaden fernzuhalten. Auch das passiert, wenn wir wieder Datenschutzbeschwerden kriegen. Was heißt wieder? Das klingt so, als wäre es regelmäßig. Wir kriegen das gelegentlich mal. Da muss man sich damit halt beschäftigen und solche Sachen. Und ich versuche in letzter Zeit auch so Events zu organisieren. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
Genau, da sprechen wir nachher drüber. Da passiert nämlich demnächst was in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Auf jeden Fall dranbleiben. Aber du kannst ja noch mal so ein bisschen erzählen. Du hast ja gesagt, du warst Teil der Apfeltalk-Community, bevor du dann auch eher beruflich damit in Verbindung gekommen bist. Wie bist du überhaupt mal mit diesem ganzen Apple-Universum in Berührung gekommen? Wie kam das? Wie ist diese Begeisterung entstanden?
Ja, das gehört jetzt ein bisschen so, Opa erzählt vorm Krieg so ein bisschen, aber tatsächlich wahrscheinlich wie ganz viele. Es begab sich zu der Zeit, dass ich Podcasts hören wollte. Die waren gerade neu irgendwie, das war so der neue heiße Scheiß und es gab irgendwie also ich hatte einen Windows-Rechner und man konnte das irgendwie runterladen und es war alles irgendwie, ging nur am Rechner und es gab zwar MP3-Player, so ganz üble Dinge, so in USB-Stick-Form oder also ganz gruselig aus der heutigen Sicht. Und dann erzählte mir ein Freund, da gibt es diesen iPod von Apple und der ist prädestiniert für Podcasts und Hörbücher. Also das war so meine zweite Leidenschaft, Hörbücher und Podcasts. Und Apple hatte das so gut hin. Also ich habe mir dann es ist ein iPod Nano gewesen, den habe ich mir gekauft. Noch mit der silbernen Rückseite, die nach 2 Tagen aussah, als hätte ich das Gerät schon 20 Jahre. iPod Nano Fans kennen das. So, und da war das in Verbindung mit iTunes. Heute wäre das ja alles online. Damals musstest du den iPod an den noch Windows-Rechner anschließen, über iTunes dann die Podcasts da draufladen und dann konntest du die darauf hören. Genauso mit den Hörbüchern. Aber der iPod hat sich auch gemerkt, wenn ich sozusagen gestoppt habe und hat dann am nächsten Tag weitergehört habe und so weiter. Ich habe damals den Computer Club 2 gehört mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Es war zu der Zeit, hatten die ihren Höhenflug. Und so bin ich dazu gekommen. Und dann kam das iPhone 2007. Und es gab natürlich schon Smartphones. Ich hatte so ein HTC irgendwas Smartphone von O2, war ein ganz gruseliges Gerät, hatte aber alles. Tastatur, Touchscreen, Kameras vorne, hinten. Also die hatten so in dieses kleine Gehäuse alles reingepackt, was geht. Und dann lief da Windows CE drauf. Da werden sich vielleicht noch einige dran erinnern. Das war unterirdisch schlecht. Das Gerät war so buggy. Wenn du eine SMS bekommen hast, ist das ganze Gerät abgestürzt. Und dann kam, damals war das so, man kann sich das nicht so vorstellen wie heute, dann kam halt, ich arbeite ja auch beim Radio und in den Newsagenturen kam, ja, irgendwie US-Konzern Apple ist auf der Macworld oder wo das war und stellt neue Sachen vor, unbedingt gucken könnte interessant werden, nur unbedingt gucken gab es nicht, weil sowas wie Streams oder so gab es nicht, man konnte das im Nachhinein angucken. Und das habe ich auch getan und dann wurde halt dieses iPhone gezeigt und ich habe es gehasst, als ich es in dem Moment gesehen habe. Ich gesagt habe, das kann ja nichts im Vergleich zu, okay, mein HTC ist zwar scheiße, es stürzt da und ab, aber das hat ja 1000 Sachen mehr. Es hat überall Kameras und ein Keyboard und ein Touchscreen mit Stift und so weiter und jetzt kommt der Jobs daher und sagt, ohne Stift, was soll denn das? Und ich sollte am nächsten Tag dann da auch bei uns auf dem Sender drüber berichten, habe ich dann auch getan. Damals haben die Öffentlich-Rechtlichen, haben noch über Apple berichtet. Das macht man heute ja auch nicht mehr, weil das halt wegen Marke und so. Und dann habe ich das halt erzählt. Auf dem Sender habe auch erzählt, ja, klar, neue Technik, Multitouch und so wird sich aber irgendwie, also ich habe voll daneben gelegen, habe gesagt, das reiht sich ein in die ganzen Dinger, die wir schon haben. Und und dann habe ich es mir bestellt über eine Auktionsplattform, weil ich jetzt doch der Ansicht bin, man kann eigentlich nur über irgendwas reden, wenn man es auch wirklich selber in der Hand hat. Und dann habe ich es mir bestellt für das irre teuer mit Einfuhrumsatzsteuer und dem ganzen Gesumms habe ich da fast 700 Euro für bezahlt oder 800. Und dann war das da und ich war vom ersten Tag an verliebt. Das habe ich noch nicht erlebt. Also es war wirklich so, wenn man das erste Mal so, naja, egal, brauche ich ja nicht erzählen. Die Leute, die das auch hatten, wissen das. Und seitdem bin ich nur noch beim iPhone geblieben. Also mit der Erfahrung mit dem HTC, der immer abstürzte, da hatte ich zwischenzeitlich nochmal einen Nokia Communicator. Das war ein geiles Gerät. Also Props an Nokia, das war richtig cool. Das war ja so, sah aus wie ein normales Telefon und man konnte das aufklappen. Und dann war da drin ein größerer Bildschirm und eine richtige Tastatur. Der Nokia Communicator, das war ein richtig gutes Konzept von Nokia. Da gab es 2 Versionen, einen größeren und einen kleineren. Ich hatte den größeren. Und dann bin ich aber tatsächlich beim iPhone geblieben und habe dann, das nächste war dann mein iPhone 3GS. Ja, und so kam das. Und ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitererzählen.
Bei mir war es der Palm.
Ah, ja, ja.
Der Palm M500 mit der ausklappbaren Tastatur. Und dann gab es eine einen SD-Karten-Slot und dann konnte man eine Wi-Fi-Karte reinschalten. Und das war mein erstes Handheld oder
cool.
Tablet. Michael, eine Frage, die uns natürlich auch reizt. Wir würden jetzt ungern die klassischen Antworten hören, sondern die Frage steckt so ein bisschen dahinter. Welches Produkt war für dich denn aus dem Hause Apple dein größter Fehlkauf, wo du dich am Ende eigentlich über das Produkt geärgert hast? Also nicht die Sachen, die nicht gekommen sind, Stichwort AirPower und Co., sondern eher das, was du tatsächlich gekauft hast, wo du sonst sehr viele Vorschusslorbeeren vielleicht auch nach Cupertino gesendet hast, aber festgestellt hast, das Ding war einfach Murks.
Also, aber das ist echt verdammt schwer. So einen richtigen Fail oder Fehlkauf habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Das hängt ja auch immer an den persönlichen Zusammenhängen. Aber wenn ich so nachdenke, ich habe mir Ende 2020 die AirPods Max gekauft, weil ich die gut fand vom Design her. Das werden wahrscheinlich viele sagen, du hast sie nicht alle, aber ich fand die gut. Mhm. Die sahen gut aus und ich fand auch die Technik gut, weil du diese Ohrmuscheln da auch wechseln konntest und du konntest auch Farben, also verschiedene Farben da einbauen und so weiter. Aber ich muss feststellen, die Dinger sind einfach schlecht. Also nicht vom Klang her und die binden sich ins Ökosystem ein, das ist alles gut. Aber sie sind einfach dann doch zu schwer. Dieses Handtäschchen, in denen sie transportiert werden, gefällt mir nicht. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich keine Handtaschen mag, aber das passt nicht zusammen. Es ist nicht Apple-like. Das ist einfach so, ach komm, wir müssen da irgendwas drum klatschen, lass uns da irgendwas schnell zusammenschustern. Und dann kosten sie halt fast 600 Euro. Ich habe sie ein bisschen billiger gekriegt, gab sie manchmal bei anderen Portalen billiger. Aber da habe ich mich echt geärgert, dass ich gesagt habe, nee, das Geld hättest du dir sparen können. Ich habe die AirPods Pro. Das sind diese kleinen In-Ear-Dinger und die sind zigmal besser, wirklich zigmal besser. Und das war so, da habe ich mich geärgert und ist jetzt nicht das teuerste Apple-Produkt, aber ist auch nicht das billigste und dann ärgert man sich schon, wenn man so viel Geld ausgegeben hat.
Hm. Mein persönlicher Apple-Fehlkauf war die zweite Generation der AirPod Extreme.
Warum? Oh.
Für die Apple-Janer, es gab früher praktisch eigene Wi-Fi Access Points von Apple und zum Teil auch welche mit einer eingebauten Festplatte, die auch das Time Machine Backup dann halt gefressen haben. Genau. Und da hatte ich eine von der zweiten Generation. Da war ewig nicht die Festplatte kaputt. Ich habe mich nur geärgert über dieses Scheißteil.
Ja gut,
weil diese, keine Ahnung, diese eingebauten Festplatten dann immer irgendwie nach 2 Jahren abgeraucht sind. Okay. Das war doof. Ansonsten war das Teil gut. Also Formfaktor und so habe ich geliebt und war auch schnell und gut mit der Software konfigurierbar. Aber diese Platte mit einer Backup-Funktion war einfach kacke.
Und man kam da so schlecht ran, das weiß ich noch. Man konnte die wechseln, aber das war echt elend. Also.
Genau.
Michael, als Geschäftsführer vom Apfeltalk, bist du denn komplett technikmäßig im Apple-Universum unterwegs oder benutzt auch andere Geräte?
Also ich finde immer, ich sehe nicht so dogmatisch, dass ich sage, so ich habe jetzt Apple-Geräte und mir kommt nichts anderes ins Haus. Das ist Quatsch. Ich habe sogar eine ganze Zeit, ich habe hier noch ein, ein Nothing-Phone liegen. Das ist ein Android-Gerät. Und ich habe auch das Galaxy Z Flip 5, um mal ein paar Marken jetzt zu nennen. Das benutze ich gelegentlich. Und also ich gucke auch über den Tellerrand hinweg. Man kann ja, wie gesagt, das ist auch meine Meinung, man kann Dinge schlecht finden, wenn man sie kennt. Und unsere Welt besteht nun mal nicht nur aus Apple, sondern aus vielen technischen Produkten. Und deswegen nein, ich bin da schon divers unterwegs. Ich kann aber sagen, meine Arbeitsgeräte, also das, wo ich meine Arbeit mitmache, das sind alles Apple-Geräte.
Wir haben uns ja kennengelernt beim Apfelfunk-Podcast, damals in Wolfsburg. Jetzt habe ich das andere Wort genannt. Und da haben wir natürlich auch mit Jean-Claude und Malte und Raphael auch des Öfteren zusammengesessen. Und da haben wir unter anderem zu der Zeit, und deswegen fällt es mir ein, da war das Google Pixel 8 gerade frisch auf dem Markt und ausgeliefert. Und ich selber bin auch so ein Smartphone hier liegen auf dem Tisch, wie Markus immer sagt, das iPhone 15 Pro Max und das Google Pixel 8 Pro, weil ich einfach beide Welten so liebe. Alleine was diese Fotoqualität des Pixels angeht, wo das iPhone leider an einigen Stellen nicht so ganz rankommt, da ist es doch beides. Aber welche Firma, wenn du uns vielleicht auf den Punkt bringen würde, ist so deine heimliche Nummer 2 oder wäre ein Alternativprodukt, womit du auch gut durch den Tag starten könntest, wenn es nicht das iPhone wäre oder das Apple-Gerät.
Du meinst bei den Smartphones oder generell?
Ja, Smartphones beziehungsweise so generell deine klassischen Daily Driver.
Also tatsächlich wäre das dann sehr wahrscheinlich, und es tut mir in der Seele weh, das sagen zu müssen, aber es wäre wahrscheinlich Samsung, weil, also wenn wir jetzt über Smartphones reden, weil die inzwischen auf einem Level angekommen sind, technisch. Ich will mal jetzt die Software noch mal ein bisschen außen vor lassen, aber die stehen den iPhones in null nach. Samsung ballert immer irgendwie alles rein an Technik, was sie gerade haben. Sie sind ja sehr technikgetrieben. Bei Apple ist es ein bisschen anders. Und die sind ja eher, die gucken auf die Userinnen und User, was die damit machen. Und Samsung ballert alles rein. Deswegen gab es von denen auch gleich die Klapp-Smartphones. Ja, das wäre so mein zweiter, also meine heimliche Liebe, wobei ich mir da jetzt nichts mit der Community verscherzen möchte. Ich bleibe ja beim iPhone, aber ich gucke da schon drauf, weil ich glaube, und Samsung stellt ja auch viel für Apple her, Displays beispielsweise. Mhm. Von daher ist das schon, glaube ich, okay.
Hast du das Gefühl, wo du gerade auch das Samsung Flip erwähnt hast, beziehungsweise Samsung auch als Hersteller, dass es da eine größere, wie soll ich es mal vielleicht beschreiben, Experimentierfreude gibt, weil sie schon ein faltbares Smartphone auf den Markt gebracht haben oder ganz andere Gehäuseformen und Formate gewagt haben, wo Apple sich bisher noch nicht rangetraut hat oder wir sie einfach noch nicht gesehen haben?
Ja, und Brandbeschleuniger haben sie auch gebaut. Ja. Ne? Ich sag nur, das Galaxy Note 7 war es, glaube ich. Wie gesagt, Samsung ist sehr technikgetrieben und ich glaube, die definieren sich dadurch, dass sie gerne sozusagen die neueste Technik im Sinne von wirklich Bleeding Edge schon einbauen und auf den Markt bringen. Als das erste Fold rauskam, haben alle gelächelt, weil das war damals noch absurd und das Gerät war auch absurd. Meine Frau benutzt noch so eins, das funktioniert auch nach Jahren noch, aber es ist trotzdem irgendwie absurd gewesen, weil das keiner gemacht hat. Danach kamen dann alle. Also ich weiß auch nicht, Samsung ist irgendwie für mich so, ich würde jetzt nicht sagen, da ist kein Konzept dahinter, da wird schon irgendein Konzept dahinter sein, aber so nach außen stellt es sich so dar, die pumpen jedes Jahr x verschiedene Smartphone-Modelle auf den Markt, bedienen damit zig Segmente und die Flagships haben immer irgendwie alles vollgepackt, wobei man muss sagen, in den letzten Jahren ist das auch zurückgegangen. Also das zum Beispiel jetzt das S23 zum S24, ja, wenn du dir dann genau die technischen Daten nebeneinander legst, dann sind da die Unterschiede nun auch nicht mehr so gigantisch.
Und es ist im Volksmund ja immer, hast du ein Samsung oder hast du ein iPhone? Also man sagt ja gar nicht, man hat ein Android, sondern es heißt dann immer, hast du ein Samsung oder hast du ein iPhone?
Ja, für viele ist Samsung synonym mit Android, ne? Obwohl Google eigentlich synonym sein müsste.
Genau. Richtig, und von daher ich hatte nie einen Pixel tatsächlich, deswegen kann ich gar nicht, vielleicht wäre das dann meine heimliche Marke, weil ich höre viel Gutes darüber, ja auch von dir jetzt gerade, Christian. Aber ja, ist halt so bei Samsung, also die Verarbeitung ist super, dass dieses Flip 5 oder Z Flip 5, was ich jetzt habe, das ist super robust und da kann man jetzt nicht mehr davon sprechen, dass die Technik irgendwie noch in den Kinderschuhen steckt. Es hat seine Schwächen, es hat seine Stärken, aber ganz ehrlich, da sind wir bei Apple inzwischen auch angekommen.
Aber ich finde es, glaube ich, auch wichtig, dass man beide Welten irgendwie kennt und versteht, damit man das auch alles richtig einordnen kann. Da bin ich auch ganz bei dir. Von Apple gab es ja lange kein richtig großes Produkt. Wir haben schon gesprochen über die iPhone-Vorstellung 2007, für dich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Aber vor ein paar Monaten hat Apple dann ja, im vergangenen Jahr war es ja zur WWDC, zu der Entwicklerkonferenz, die Apple Vision Pro vorgestellt, dieses neue Headset, was ja jetzt seit Anfang Februar auch erhältlich ist. Michael, hattest du denn schon Gelegenheit, die Apple Vision Pro auszuprobieren?
Also erstmal war ich anwesend, als das passierte. Also das, ich war vor Ort in Cupertino, als Tim Cook das als One More Thing, also ein weiteres Ding, das ist ja so ein Apple-Narrativ, ne? Wir stellen noch etwas vor. Ne? Ich war dabei, in der Hoffnung, bei dem nächsten iPhone-Moment dabei zu sein, so, weil hätte man sich ja gewünscht, dass man damals dabei gewesen wäre. Und um deine Frage zu beantworten, ja, und zwar sogar so gut, dass ich eine eigene habe. Also ich habe das Ding hier liegen und benutze das auch fast täglich.
Und wie ist dein Eindruck? Hast du es lieben gelernt in den letzten Wochen?
Das klingt so abgeklärt, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich hatte schon viele VR-Headsets auf der Nase, einfach auch, weil ich diese Technik gut finde und weil mir das Erlebnis Freude macht. Und da gibt es immer zwei Phasen oder drei vielleicht, aber ich sage mal jetzt zwei Phasen, um es kürzer zu machen. Man setzt sich diese Brille auf, dann gibt es die Wow-Phase und die Hype-Phase und das ist natürlich da auch so und dann kommt die normale Phase. Und ich muss sagen, ja, ich habe sie lieben gelernt mit all ihren Schwächen, die sie hat, aber eben sie hat mehr Stärken als Schwächen und ich weiß aber auch, dass sie ein wahnsinnig teures Produkt ist. Das ist bei Apple jetzt nicht ungewöhnlich, aber sie ist halt für das, was sie ist, sehr teuer. Wenn man sie aber das erste Mal auf der Nase gehabt hat, und das ist das Problem bei diesem Produkt. Ein iPhone kann ich dir beschreiben, kann ich dir sogar hier, wo wir uns gar nicht sehen, kann ich dir ein iPhone beschreiben und du kannst dir vorstellen, was es ist, was es kann. Die Brille kann ich dir zwar, ich kann dir zwar beschreiben, wie ich das empfinde, aber dieses Erlebnis, so ein Headset aufzuhaben, jedes VR-Headset, kann ich dir nicht beschreiben, weil das musst du einfach selber gesehen haben. Und so ist es auch bei der Brille. Die Auflösung der Displays, die Helligkeit, die Möglichkeiten, die das Betriebssystem bietet, sind wirklich durchdacht. Ich will jetzt, es klingt jetzt ein bisschen so, als wäre ich da wirklich verliebt dran. Ich sehe das auch mit ein bisschen, natürlich auch mit ein bisschen Distanz. Aber Apple hat nicht ein unausgereiftes Produkt auf den Markt gebracht, was viele geschrieben haben. Ja, ist ein Produkt, erste Generation von so einem Headset. Erste Generation Produkte bei Apple sollte man nie kaufen. Das ist in meinen Augen Quatsch, oder zumindest in diesem Fall. Die ist ausgereift, die hat natürlich ihre Schwächen, aber ich nutze sie fast täglich. Meistens für Videocalls, aber auch für andere Dinge. Und ich muss sagen, ja, die ist gut.
Was macht denn die Vision Pro so anders als, ich sag mal so, der Gassenhauer? Viele Leute haben sich ja preislich eine Meta Quest 3 ja gekauft. Und man versucht ja immer, diese beiden so ein bisschen zu vergleichen. Aber wenn du es so in zwei Sätzen für jemanden, der noch nie beide auf dem Kopf hatte, vielleicht zusammenfassen kannst.
Also ich vorweg, das gilt noch nicht als Satz, ich habe die Meta Quest 3 habe ich auch hier, die habe ich mir auch geholt, eben auch für den Vergleich. Und so, jetzt zu den Sätzen. Also erstens die Auflösung. Die Auflösung dieser virtuellen Welt, du kriegst ja das Bild von außen über Kameras auf die Displays nach innen gespielt, für diejenigen, die nicht wissen, wovon wir reden. Also du guckst nicht wirklich durch Glas durch, sondern du guckst auf Bildschirme, die zeigen dir deine Umgebung. Und die Auflösung dieser Bildschirme ist um eine Potenz höher bei der Apple Vision Pro. Und damit ist das einfach das Bild deiner Umwelt so viel schärfer. Also Schärfe. Und dann zweiter Satz, das waren schon ein paar mehr Sätze, aber zweiter Satz, das Ökosystem. Du meldest dich mit deiner Apple ID bei der Apple Vision Pro an, du hast sofort deine Fotos da, du kannst deine Panoramabilder da angucken, du hast deine iCloud-Sachen da, deine Mails, alles ist da. Es ist ja im Grunde ein iPad mit 3D-Funktionalität, wenn man so will. Und du kannst sofort da weitermachen, wo du am iPad aufgehört hast. Und das ist für mich einfach eine der großen Stärken. Das war bei der Meta Quest leider nicht so, weil die ist halt im Meta-Universum sozusagen.
Ja, und Michael, du hast ja schon gesagt, du hast eine eigene Vision Pro und du hast auch passend dazu ja ein eigenes Event ins Leben gerufen und sogar hier in der Region, also nicht in Bremen, sondern in der Region Braunschweig, genauer gesagt in Wolfsburg. Sag mal, was hat es damit auf sich?
Also da ist natürlich Christian dran schuld, im positiven Sinne, denn wie du vorhin schon richtig erwähnt hast und übrigens, wir sind gut befreundet und wir verstehen uns als Partner, deswegen sage ich auch ganz gern und viel Apfelfunk. Der Apfelfunk war in Wolfsburg und da haben Christian und ich uns kennengelernt, da habe ich die Location kennengelernt, das Schiller 40, ein Coworking Space. ein Städt, da kannst du mehr zu sagen. Ich sage jetzt mal ein Coworking Space, du kannst gleich vielleicht noch sagen, was es ist. Und dann kam ja diese Idee, als diese Brille vorgestellt wurde in den USA, also ich war ja vor Ort mit ein paar Freunden und wir haben gesagt, pass auf, wenn das Ding zu kaufen ist und auch nur in den USA, dann kaufen wir eine oder auch zwei und dann bringen wir die nach Deutschland und dann zeigen wir die ganz vielen Leuten, laden die ein, so Community-Gedanke halt. Und so begab es sich dann auch. Kaum war der Vorverkauf gestartet, hat mein lieber Freund Christian, der lebt in Salt Lake City in den USA, hat 3 Stück bestellt, der Wahnsinnige, eine für sich, eine für mich und eine für die Firma Zauber. Und da sage ich gleich noch was zu. Und ja, und dann hat er meine hierher geschickt per FedEx. Und es war ein Wechselbad der Gefühle, aber sie ist angekommen. Und nach, also auch hochoffiziell versteuert, alles, alles legal. Ja, und dann kam halt die Idee, dank Christian, der sich wirklich sofort bereit erklärt hat, da auch zu unterstützen, das Schiller 40, dass wir das mieten können und dass wir wahnsinnig coole Unterstützung kriegen, dass wir dann am 23. März, also Ende des Monats März, dieses Event machen können, wo wir ganz viele Leute einladen, also ganz viel, das ist ja, ganz viel heißt, es kommen knapp 60 Leute, die sich die Brille angucken, die aber auch coole Leute kennenlernen und eben wieder diesen Community-Gedanken leben, miteinander sich treffen, sich austauschen. Ja, genau. Und das Programm lustigerweise habe ich gerade heute angefangen, das Programm endlich mal zu schreiben. Wir werden schöne Vorträge haben. Wir werden die Firma Zauber da haben. Die sind Grimme-Preis prämierte Augmented Reality Entwicklerinnen. Die haben zum Beispiel Apps fürs iPad gebaut, wo du dann vor Ort, also wenn du bei einer bestimmten Location bist, per Augmented Reality Informationen eingeblendet bekommen hast. Zum Beispiel im KZ Auschwitz kannst du dann mit dem iPad durch die, das sind ja diese Baracken, und durch die Wände der Baracken kannst du dann in die damalige Zeit gucken, wo die Gefangenen dort saßen und auch wie die Amerikaner das dann befreit haben und so weiter und so weiter. Das haben die programmiert und die sind natürlich ganz heiß auf die Brille, die haben auch eine gekriegt und die stellen das dort vor. Und ich bin mega gespannt und auch ganz aufgeregt, weil viele coole Leute kommen.
Genau, und es gibt sogar noch Tickets, zumindest Stand heute am 11. März zeichnen wir nämlich die Sendung auf. Und wenn ihr Interesse habt, dabei zu sein, dann schaut mal unter apfeltalk.de vorbei. Ganz oben neben dem Banner, da gibt es auch einen Link zu der Ticketseite, wo man die Tickets erwerben kann. Für die normalen Tickets gibt es noch ein Kontingent, diese Vision Pro Experience, die ist schon ausverkauft. Damit konnte man die Brille dann auch ausprobieren oder kann die Brille ausprobieren. Aber da gibt es derzeit keine Tickets, aber eine Warteliste gibt es, sehe ich gerade auf der Seite, da kann man sich dann eintragen.
Richtig, wir versuchen so viele, es klingt komisch, aber wir versuchen so viele Brillen wie möglich vor Ort zu kriegen. Wir haben jetzt, Stand heute sind es 4 und das würde bedeuten, wir haben, als wir die Tickets für diese Experience ausgegeben haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir 2 haben. Das heißt, wir können jetzt von der Warteliste noch Leute einladen, das zu machen, weil es einfach, also wie ich es eben schon sagte, das Problem ist eben, man kann das nicht beschreiben. Man muss das Ding auf der Nase haben, um für sich zu entscheiden, ja, das ist was für mich oder vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel das Phänomen der Motion Sickness, also Bewegungsübelkeit und sowas. Das kann ja alles passieren. Das wollen wir gerne machen und da sind wir sehr dankbar, dass wir das bei Christian quasi im Wohnzimmer machen können.
Wie ist denn so deine grundsätzliche Einschätzung? Würdest du sagen, die Vision Pro hat eine Zukunft oder ist das eher ein Produkt, was demnächst dann wieder in der Versenkung verschwinden wird?
Du erinnerst dich, was ich über das erste iPhone gesagt habe und das war ja grandioser Fehler meinerseits. Deswegen mag ich da jetzt nicht so eine Prognose abgeben. Ich würde sagen, ich mache es mal anders. Also Apple nimmt dieses Produkt sehr ernst. Also im Sinne von, die bieten eine sehr große, sehr umfangreiche Unterstützung für die Entwickler-Community, die dafür Apps programmieren sollen. Du kannst, wenn du selber noch keine Brille hast, kannst du in ein sogenanntes Lab gehen, ein Labor und kannst dort deine App auf der echten Brille ausprobieren. Das geht auch über mehrere Tage und sie investieren da sehr viel Geld und Zeit. Ich kenne auch persönlich Leute, die schon in diesen Labs waren. Ich kenne auch Leute bei Apple, die in diesen Labs arbeiten. Das ist schon. Also sie nehmen das Produkt ernst. Die machen das nicht so, hier ist die Brille und sieht mal zu, sondern die nehmen das ernst. Insofern weiß ich nicht, ob das ein Indiz ist, ob es ein Flop wird. Also das kann ich, mag ich nicht zu beurteilen. Wir haben es, wenn man wiederum den Markt beobachtet, was es an solchen Produkten gibt, an Headsets, dann kann man sagen, ein Massenprodukt ist keines dieser Headsets geworden. Selbst die PlayStation 2 VR-Brille, die ja eigentlich massentauglich sein sollte, hat sich so richtig nicht durchgesetzt. Ich glaube aber, ich war erst kürzlich auf einem Event in Wien, wo es nur um sowas ging, nur um solche Brillen. Und in der Industrie und der Produktion und in so kommerziellen Anwendungen, glaube ich, wird das Ding doch einschlagen. Weil alle Leute, die diese Brille dort auf diesem Event auf der Nase gehabt haben und die kannten schon, das sind Profis, die haben täglich damit zu tun mit solchen Dingern, die waren alle überzeugt, dass das wirklich sehr gut ist. Insofern vielleicht nicht als Massenprodukt, aber vielleicht als Industrieprodukt.
Die letzte Frage, Michael, die wir heute noch in der Pipeline haben. Ja, glaubst du, wir haben es ja bei den iPhones gesehen, es gab ein iPhone, dann gab es ein 3GS, dann kam das 4, 4S und irgendwann gab es ein SE. wird es auch irgendwann deiner Vision, deiner Vorstellung nach eine Vision Pro SE geben? Weil wir reden ja, für alle, die von den Preisen noch nichts gehört haben, also es ist jenseits der 3000er Marke, also fast mit Case und Co. kommt man, glaube ich, locker auf Zusatzakku 4,5 oder sowas in den Dimensionen. Wow. Bewegt sich das dann, glaube ich, schon? Wenn wir irgendwann vielleicht auch, ich bin mal optimistisch, die 2000er Marke knacken und dann für 1.799 Euro die Vision SE haben oder vielleicht sogar unter 1000 eines Tages? Bei Meta Quest macht uns das ja mit 500 Euro, auch bei schlechterer Auflösung und Grafik, natürlich in irgendeiner Art und Weise vor. Also wird es in die Richtung gehen?
Also niemand kann so richtig in die Zukunft blicken und ich kenne natürlich die Roadmap, wie man so schön sagt, von Apple nicht. Ich könnte es mir vorstellen, ja. Apple wird, ist ja, was das Produkt angeht, sehr zögerlich, weil du siehst ja, die ist derzeit eigentlich offiziell nur in den USA zu bekommen. Man munkelt zwar, dass es in weitere Länder kommt. Apple hat auch selber gesagt, more countries this year, also mehr Länder dieses Jahr. Ja, keine Ahnung. Ich wäre da vorsichtig. Wenn es sowas gibt, wir liegen ja bei Apple, haben ja immer so Zyklen bei Apple, ne? Jedes Jahr ein neues iPhone, alle zwei Jahre irgendwie ein neues iPad und so weiter. Also wenn es das wirklich eine SE oder wie auch immer das Ding dann heißt und was auch immer das dann kann, also eine billigere Version gibt, dann rechnet man nicht in den nächsten zwei Jahren damit. Ja. Weil jetzt ist das Ding erstmal da. Ich meine, sowas macht sich, entwickelt sich ja auch nicht von alleine. Also früher, was haben wir jetzt, 24? Also ich würde mal sagen so 26, 27 können wir da mal drüber reden.
Genau, und dann werden wir nochmal mit Michael sprechen, wahrscheinlich hier in Logbuch Digitalien, und dann gucken wir, ob die Prognose so eingetroffen ist. Ja, und so langsam neigt sich Logbuch Digitalien schon dem Ende entgegen, aber wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Und ja, fragen Michael dann zu Beginn, hast du denn einen App-Tipp?
Ich bin ja, wie du eingangs gesagt hast, mache ich ja auch YouTube. Und als und du hast ja gefragt, also ihr habt ja gefragt, Spiegelreflex oder Smartphone bei Kameras. Und ich bin immer auf der Suche nach der besten Kamera. Die beste Kamera, wisst ihr selber, ist immer die, die man dabei hat. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt von Blackmagic Design eine App, eine Kamera-App, also für Videoaufnahmen, nicht für, für Standbilder. Und die haben dort in dieser App im Prinzip alles reingetan, was moderne Kamera-Apps, also was, was eine moderne Kamera-App können muss, komplett von vorne bis hinten. Das ist, die kann in sämtlichen Auflösungen, die das iPhone bietet, in verschiedensten Codecs aufnehmen. Das ist jetzt für Leute, die sich mit YouTube beschäftigen, wichtig. Sie kann auf dem internen Speicher des iPhones aufnehmen oder wahlweise auf externen, und sie kann es gleich in die Cloud hochladen und. Und warum rede ich so lange drüber? Ja, Clou kommt noch zum Schluss. Das ganze Ding kostet nichts. Im Gegensatz zu, also sie ist kostenlos, heißt einfach Blackmagic Kamera. Wenn ihr also viel filmt, für YouTube oder auch vielleicht anfangen wollt und euch mal mit noch nicht gleich eine teure, richtige Videokamera kaufen wollt, dann nehmt einfach mal die Blackmagic-Kamera. Damit da kommt man auch schnell rein. Die ist jetzt auch nicht so kompliziert. Die hat zwar viele Möglichkeiten, ist aber alles erstmal schön per Default, kann man alles schon machen. Also ich finde sie großartig. Und ich weiß, kleiner Fun-Fact noch am Rande, bin ich fertig. Apple hat sein Scary-Event, also das Event letztes Jahr im Oktober, bei dem die neuen MacBook Pros in schwarz vorgestellt wurden, wurde ja mit dem iPhone 15 Pro Max gefilmt, dieses Event. Hm. Und zwar mit der Blackmagic-Kamera-App.
Ja, okay. Ja. Und da bin ich auch ganz neidisch als Android-Nutzer, dass es die noch nicht für Android gibt. Christian, was hast du dabei?
Ich habe die App Fairtick mit, also Fairtiq. Viele haben ja ein Deutschland-Ticket, aber es gibt ja auch immer noch Leute, die Fahrscheine einzeln kaufen. Und Fairtiq ist eine App, die quasi Geolocation-basiert deinen Einstiegspunkt und deinen Ausstiegspunkt trackt und praktisch mit im Blick hat und du sehr einfach darüber Tickets buchen kannst und das Ganze sogar distanzbezogen halt machen kannst und dann das richtige Ticket auch anbezeigst, bekommst. Und es hat ein sehr schönes User-Interface, besser als DB-App und andere, die wir bisher kennen. Also es lohnt sich mal, das ganze Zeug anzugucken.
Sehr schön, super. Vielen Dank. Und ich habe auch was Kreatives dabei. Adobe Express gibt es ja seit einiger Zeit. Früher war der Name Adobe Spark, das haben die dann ja umbenannt. Und da gibt es eine schöne Webseite, wo man zum Beispiel Social Media Grafiken erstellen kann und so weiter und so fort. Und die wurde ja vor einigen Wochen aufgemöbelt mit ganz vielen AI-Funktionen. Aber die App, die war noch auf althergebrachte Weise unterwegs. Und seit ein paar Tagen gibt es eine Beta-Version von Adobe Express, auch für Smartphone. Für Android kann man sich das direkt laden, für iOS gibt es eine Warteliste, wo man sich registrieren muss. Und da kann man diese AI-Funktionen eben in Adobe Express auch auf dem Smartphone nutzen. Also unbedingt mal vorbeischauen. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien. Vielen Dank nochmal an Michael Reimann vom Apfeltalk, dass du dabei warst. Vielen Dank, war ein wirklich nettes Gespräch.
Ja, danke für die Einladung, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne, gerne mal wieder. Ja, und Christian, demnächst gibt es auch wieder Logbuch Digitalien, nämlich genau in 4 Wochen. Am 16. April ist es soweit und bis zum 16. April, da wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.